Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite aus. Ja, man muss sich vielleicht zuerst ein bisschen ausrichten. Die kleinen Leute, die sieht man so schlecht.
Ja, das ist okay.
Doch, ganz okay. Jetzt, ja, genau. Ach, sehr gut. Dankeschön. Ich habe heute Nachmittag einen Text, der mir einfach so in den Sinn gekommen ist, wo ich gedacht habe, der trifft genauso unsere Zeit heute. Die Spannung, wir wissen, dass Gott die Welt in seiner Hand hält und auf der anderen Seite sehen wir, wie es zugeht auf der Welt. Also diese Spannung, in der wir stehen, in der wir leben, der Text, den ich rausgesucht habe, der drückt es auch aus. Und ich habe heute mal wieder eine andere Bibelübersetzung mitgebracht. So sieht sie aus. Und da werden Worte gebraucht, ich habe sie schon einmal anpriese hier, da werden Worte gebraucht, die alle verstehen. Weil manchmal, ich liebe meine alte Lutherbibel vom Konfirmandounterricht, aber meine Kinder, die sagen ab und zu, was heißt denn das oder was heißt jenes. Jetzt möchte ich mal hier einen Text lesen und zwar aus dem Markus-Evangelium. Das kommt bei Markus und kommt bei Matthäus und kommt genauso bei Johannes. Beim Lukas ist Ausklasse. Nicht alle Dinge stehen immer in alle vier Evangelien drin. Aber hier, ich habe Markus ausgewählt. Da heißt es, Jesus kommt über das Wasser. Und zwar in Markus 6. Das ist ziemlich hinten. Ja, Markus 6 von Vers 45 ab. Markus 6, Vers 45. Ich fange mal an zu lesen. 45 bis zu 52. Da heißt es also, gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer Richtung Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg oder auf den Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Dunkelheit war das Boot mitten auf dem See und Jesus allein an Land. Er sah, wie sich seine Jünger beim Rudern abmühten, weil sie gegen den Wind ankämpfen mussten. Zwischen 3 und 6 Uhr morgens in der Nacht, da kam er dann zu ihnen. Er ging über den See und es schien, als wolle er an ihnen vorüberlaufen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, da meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden von Furcht gepackt. Sofort rief er sie an, erschreckt nicht, ich bin es, habt keine Angst. Denn dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da gerieten sie vor Entsetzen außer sich. Denn selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, weil ihre Herzen immer noch verschlossen waren. Gerade mal bis hierher. Welch ein Kontrast. Ich habe so ein bisschen vorher geguckt, ist immer gut, wenn man manchmal blättert, was kommt denn vorher. Also, das geht genauso in der Spannung weiter, die wir vorher angetönt haben. Ganz im Anfang von Kapitel 14, da wird Johannes der Täufer enthauptet. Dann, so in der Mitte drin, da werden 5000 Leute von Jesus gespeist. Also Tod und Leben. Und dann hier jetzt, ich muss nochmal schon umblättern, nach Markus haben wir gelesen. Wir kommen ganz am Schluss dann noch auf Matthäus. Aber in Markus, also in Kapitel 6, da ist genauso. Also Jesus wird verachtet zuerst und dann sendet er die 12 Jünger aus, so schreibt es der Markus. Und dann kommt er mit der Enthauptung vom Johannes, ja, also alles mit rein. Und dann kommen die 5000 Leute, die gespeist werden mit Brot und Fischen. Und dann geht Jesus auf dem Meer und ist unsere Begegnung. und danach heilt er wieder Kranke. Also das ganze große Spektrum von Not und Alltag und Ohnmacht. Ja, Ohnmacht. Und dann das andere von seiner Allmacht, von dem, wie er heilt und wie er Gutes tut. Und manchmal ist gar nicht so einfach in dieser Spannung, wenn wir die so finden, man findet die nämlich auch in unserem Leben, dann da richtig zurechtzukommen. Auch hier wieder der große Kontrast. Also, nach der Speisung war das jetzt, dann schickt Jesus seine Jünger weg. An anderer Stelle sagt er sogar, ruht ein wenig. Wenn man genau nachliest, dann war es nicht so viel mit der Ruhe, aber das war so der Impuls. Jesus schickte seine Leute weg. Auf die andere Seite sollen sie dahin mit dem Boot. Also, das Boot in der Mitte auf dem See. Und Jesus, weiß nicht, war das 8 oder? War wahrscheinlich keine 8 Kilometer Luftlinie. Jesus auf dem Berg in der Nähe des Vaters zum Beten. Die Jünger auf dem See, mitten in der Anfechtung dort, ja, sie ruderten und der Wind war widrig gegen sie. Und Jesus betet in der Nähe Gottes. Die Berge in der Bibel sind übrigens immer so ein bisschen mit der Nähe Gottes verknüpft. Wenn man da bei Mose guckt, beim Sinai, ja, also Mose wird auf den Sinai gerufen in Gottes Gegenwart. Dort empfängt er die Gebote. Im Neuen Testament gibt es sowas Ähnliches, wo Jesus drei seiner Jünger auf den Berg nimmt. Man sagt, der Berg der Verklärung, der Berg der Klarheit, wo plötzlich diese Welt aufgerissen wird und die Jünger einen Blick tun können in Gottes Gegenwart. Und im Grunde passiert hier sowas Ähnliches. Jesus ist also auf dem Berg, er betet, er sucht die Nähe Gottes nach diesem Riesen, heute würde man sagen Event, also nach diesen Riesen Menschenansammlung und der Speisung und bis dann alles wieder aufgeräumt war mit dem, was alles noch über war. Und da sucht Jesus die Nähe seines Vaters, die Stille und die Kraft, ja die Kraftzufuhr wieder, die er bei Gott erfährt. Und indessen die Not und das Elend dort auf dem See, in dem Boot mit den Jüngern. Welch ein Kontrast. Und wir spüren das ja auch oft so in unserem Leben, dass das gar nicht so zusammenpasst, was wir erleben und was wir dann hören in der Predigt, was wir lesen in der Bibel. Aber ich möchte so ein paar Worte rausnehmen. Ich sage es immer wieder, die Tunworte, die Verben, die Tunworte, wo was geschieht, die sind immer wichtig im Text. Und da suchen wir jetzt nämlich auch so ein paar Tunwörter raus, was also geschieht hier in diesem Text. Also Jesus auf dem Berg und dann war es Abend und er ist auf dem Land allein und jetzt was passiert in Vers 48, Markus 6, Vers 48, da heißt so ganz klein, und er sah. Fertig. Aber was passiert? Jesus sieht. Vielleicht müssen wir sagen, Jesus guckt ganz genau hin. Das ist Jesus. Das passiert übrigens schon damals bei Mose, als sie noch in Ägypten waren. Und dann an dem Dornbusch sagt Gott, ich hab's gesehen. Und da steht auch, ich hab's gehört, ihr Schreien kam zu mir herauf. Also Jesus sieht, wenn wir jetzt in Vers 34, gerade in dem Kapitel, in der Mitte von dem, oder am Anfang von der Speisung der 5000 schaut, da heißt, Jesus ging heraus und er sah das große Volk. Also er sah, genau dasselbe Wort wieder. Und es jammerte ihn desselben. Da steht eigentlich, dem hat das Herz im Leibe rumgedreht. Mit solchem Blick schaut Jesus. Und mit solchem Blick schaut dann Jesus uns auch an. Mitten in der Not und mitten in der Verzweiflung. Und mit solchen Augen schaut er dort aufs Meer oder auf die See da und sieht das Boot seiner Jünger. Obwohl er eigentlich, denkt man, weit weg ist. Also wenn wir fühlen oder denken, ja Herr, wie weit bist du weg? Dann denken wir dran, er sieht. Und zwar ein bisschen besser als unser eins. Wir übersehen ja oft so den anderen. Beim Begrüßen oder im Vorbeigehen, weil wir irgendwo in Gedanken... Gott übersieht nie. Gott sieht mit seinem barmherzigen Herz. Also, er sieht, in der Offenbarung heißt er noch, er weiß. Er sieht und weiß also längst, was da draußen passiert. Und in der Offenbarung heißt er, in den Sendschreiben für Ephesus steht, ich kenne deine Werke. Ja, er kennt jeden von uns. Manchmal machen wir das ein bisschen peinlich. Manchmal machen wir das gar nicht so recht, dass er mich kennt. Und dann wurde ich doch wieder ganz froh drüber, wie gut, dass er mich kennt. Dann weiß er es, wie ich es gedacht habe, auch wenn es beim anderen nicht gut angekommen ist. Dann weiß er, warum ich mich so verhalten habe, weil er weiß, was alles in meinem Leben vorgekommen ist. Und dann macht es auch Mut, zu kommen und zu sagen, ja, Herr Jesus, ich weiß, meine Schuld und meine Sünde, die drückt mich und die trennt mich von dir. Aber du sagst in deinem Wort, wer immer nur zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen und ich möchte zu dir kommen. Herr, hier bin ich, so schlimm wie ich bin. Und ich danke dir, dass du mich kennst und siehst. Also, er kennt mich und er sieht mich in meiner Not, in meiner Isolation, in meiner, ja, manchmal auch in meiner Verletzlichkeit. Die Tage haben wir wieder zueinander gesagt, sag ich, ja, der hat doch das gar nicht so gemeint. Ja, aber, sag ich, aber stimmt doch gar nicht. Für mich war das ganz anders. Wie empfindlich sind wir manchmal, ja? Und gut, wenn man sich dann gegenseitig helfen kann. Und Jesus kennt uns auch und weiß es auch, wie wir empfinden oder wie wir gerade in Form sind oder in Nichtform sind. Ja, also, er kennt auch unsere abnehmenden Kräfte, er kennt auch unsere sich verändernden Lebensumstände. Wir sind jetzt wieder 6 Jahre da und aus der Generation von meinen Eltern bei uns im Dorf in Pfäffingen, da gibt es nur noch wenige. Auch von meiner Verwandtschaft. Sind auch sich schnell verändernde, oder wenigstens haben wir so empfunden, sich schnell verändernde Lebensumstände. Und er kennt und er weiß es und er sieht es. Gottlob und Dank. Und jetzt schaut, also, er sieht, dass sie Not litten. Und dass der Wind dagegen war. Also alle Dinge hat er schon längst gesehen. Und weiß darum. Und dann heißt es, in der vierten Wache, das so zwischen 3 Uhr morgens und 6 Uhr morgens, also wenn man es fast nicht mehr aushalten kann in der Nacht und man den Morgen erwartet, da kommt Jesus. Aber er kommt zur rechten Zeit. Da heißt es jetzt also, er sah und dann um die, also zwischen 3 und 4 und 6 dann in der Nacht, da kam er zu ihnen. Also halten wir fest, er sieht und er sieht nicht nur und bleibt fern, er kommt. Bei der Religion ist er gerade umgedreht. Bei allen Religionen muss der Mensch zu Gott oder zu seinen Gottheiten kommen. Mein Gott, der Bibel ist ganz anders. Die Tage hörte ich, ja, wir glauben alle an einen Gott. An denselben Gott. Und ich hörte in den letzten Tagen, ich weiß nicht mehr was, im Evangeliumsrundfunk oder wo, was, es ist nur dieser eine Gott hier. Der kommt, der in Jesus sich zu uns in die Niedrigkeit gegeben hat. Und der uns ganz nahe ist, deshalb ist ja was ganz anderes. Deshalb ist Glaube nicht sich anstrengen, sondern deshalb ist Glaube ja sagen, Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist für mich. Und dann ist Glaube Beziehung. So ganz persönliches Verhältnis auf du und du mit ihm den Tag und das Leben teilen. Also er sieht uns und er kommt. In unsere Not kommt Jesus zu uns, in unser Versagen, in unser nicht können, in unser Nicht-Wollen, er kommt. Und da ist er so ungeheuer gnädig. Ich war im Inland von Brasilien unterwegs, war neblig und wenn es neblig ist und Sonne nicht scheint, na, bin ich fast depressiv. Und dann war ich da lange gefahren, hunderte Kilometer, und musste übernachten in so einer einfachen Übernachtung und war so richtig K.O. Ich denke, an jenem Abend habe ich gar nicht mehr gebetet und habe mich hingelegt und geschlafen. Und am Morgen, das waren auch so Holztäfer, aber so dünne Holzwändchen zum Nachbarn, und am Morgen denke ich, was geht denn hier beim Nachbarn los? Dann hörte ich genau hin. Und dann hörte ich, hat da drüben, da betet einer. Und wisst ihr, wie der gebetet hat? Oh, mio Signore, io ti lovo, oggi sento. Oh mein Gott, ich lobe dich über alles heute früh, dass ich wieder auf sein kann und dass ich dein Wort habe und dass du für mich sorgst. Und du lieber Himmel, habe ich gedacht, der betet. Das müsste ich eigentlich tun. Und Gott sprach durch das Gebet dieses Mannes zu mir und hat mich wieder aufgepäppelt mit und ohne Nebel. Das war gut an dem Tag. Die Lektion ist gesessen. Und ich habe den Mann dann nachher nicht gesehen mehr. Ich weiß auch nicht, wer es war. Aber er hat seinen Glauben gelebt und mit Jesus gesprochen. Diese Verbindung gehalten. Morgens. Ja, und wenn wir nur sagen, Herr, jetzt bin ich gespannt, wie du es wieder machst. Das ist Glaube und das ist Vertrauen. Also, er sieht uns mit seinen guten Augen und dann kommt er. Er bleibt nicht dort, sondern er kommt zu uns. Und jetzt kommt was Eigenartiges. Ich dachte, ob wir das auslassen sollen, weil das nicht so in unsere Punkte reinpasst. Aber wenn es halt in der Bibel drin steht, dann müssen wir auch das lesen, was uns nicht passt. Ich lese es hier nochmal. Da heißt es also, er tat so in Vers 49, als wollte er an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem Meer gehen, dann dachten sie, das ist ein Gespenst, und sie schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Das ist ein bisschen komisch. Das passt nicht in die schöne Geschichte, nein, habe ich so mir gedacht. Aber steht da. Und dann habe ich mir überlegt, geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir in unserem Leben Jesus nicht erkennen, obwohl er da ist? Und sogar Jesus verkennen, ist ein bisschen ein dummes Wort, also nicht kennen oder ihn falsch kennen oder ihn nicht sehen in der Form, in der Art und Weise, wie er uns begegnen will, wie er unser Leben führt. Also mir ging das schon öfter so, dass ich dachte, also das kann nicht von Jesus sein. Warum stellt er das dazwischen? Meistens ja, wenn es nicht so geht, wie ich mir das dachte. Das ist ja oft so. Also solange, wenn das so schön der Text laufen würde, dann wäre es ja gut. Aber unser Leben läuft nicht so. Das ist nicht die Realität und das weiß Jesus auch. Und Gott weiß das. Und deshalb ist uns das wohl hier berichtet. Auch zu sehen, ja, die Jünger, ich weiß nicht, was die alles im Kopf hatten. Die kamen ja von der Brotvermehrung, das war super toll, noch nie passiert. Aber jetzt waren sie in der Not und sahen nicht mehr hinaus und ruderten und kamen nicht vom Fleck. Wir rudern ja auch manchmal und kommen auch nicht vom Fleck, weil unser Boot noch angebunden ist. Also sie in der großen Not hier drin. Und dann Jesus, der in Erscheinung tritt, so ganz, ganz anders. So habe ich ihn mir nicht gedacht. Aber das ist ja das Interessante. Da heißt doch, wir sollen uns kein Bildnis machen von Gott. Und jeder macht sich in seinem Kopf dann doch so seine Vorstellungen. Sein vorgestelltes Bildnis, wie Gott ist und wie er zu sein hat. Und wir sind nun Menschen, wir können es gar nicht anders, das ist wahr, weil wir das Geschöpf sind und Gott der Schöpfer. Und trotzdem kriegt man hier immer wieder den Impuls, na, Vorsicht, Vorsicht, schaut, die Jünger hier, die haben ihn nicht erkannt, weil Jesus so ganz der andere ist. Aber bei Maria war das so. Maria behielt dann die Worte in ihrem Herzen. Und dann heißt ein Schwert ging ihr durchs Herz. Und dann sagt sie, ja du, als er 12 Jahre im Tempel zurückblieb, ja du, weißt du nicht, dass dein Vater und ich, wir suchen dich. Und dann sagt Jesus, Mutter, meines Vaters Haus ist hier. Wusstet ihr nicht, dass mein Platz in meines Vaters Haus ist? Das sind ja Welten voneinander, ja? Also Jesus, immer mal wieder der ganz andere, da brauchen wir auch nicht verschrecken. Und dann dürfen wir nämlich auch sagen, Herr, ich verstehe es überhaupt nicht. Und dann dürfen wir auch mal schreien. Die Jünger hier, die haben geschrien. Die haben geschrien, weil sie in ihren Vorstellungen dachten, jetzt ist irgendwie ein Gespenst, irgendeine Erscheinung, die da auf uns zukommt. Also, keine Angst, auch wenn wir es nicht gleich erkennen, dann dürfen wir trotzdem dranbleiben und sagen, dennoch bleibe ich stets an dir. Und was passiert jetzt? Jetzt wird es wieder schön. Also, die haben geschrien, weil sie erschrocken waren, und dann aber alsbald redete Jesus mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Jetzt wird's aufgelöst. Meine Mutter, die kommt vom Zitterhof, und da waren wir im Dorf, in Pfäffingen, immer oben auf dem Zitterhof zum Helfen. Die Frau war meine Tante, die Männer im Geschäft, und wir waren eigentlich, hätten unsere halbe Kindheit da oben immer zugebracht. Und dann am Abend mussten wir immer heimlaufen. Und dann war es die Straße von den Höfen so bis an die Steigung, und dann ging es gerade runter, dann war das alles schon gut. Und meine Mutter, die schickte uns voraus mit dem großen Cousin, Vetter, der war ein bisschen größer als wir. Und aber denen gefiel es dann immer, uns Kleine zu ärgern und so. Und dann sagte er, schaut mal zurück. Und jetzt kam da auch irgend so ein Wulst, so eine Gestalt, das war schon am Abend in der Dämmerung. Und wir hatten natürlich auch Angst. Und wisst ihr, was dann war, als es näher kam und wir es immer noch nicht erkannten? Da sprach meine Mutter uns an. Und dann war alles klar. Jesus spricht, und er spricht, ich bin es. Er spricht das Wort, was eigentlich, wie Gott sich vorgestellt hatte, Mose beim Dornbusch. Und er sagt das, was er nachher, ist, weiß nicht, 6 oder 9 Mal ist es überliefert, ich bin das Lebenswasser, ich bin das Brot, die Wahrheit, das Leben, ich bin. Also diese göttliche Offenbarung, dieses Wort spricht er ihnen zu, mitten in diese Not rein. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und dann löst sich's. Das dürfen wir auch immer wieder erfahren, dass Gott zu uns spricht. Er hat verschiedene Möglichkeiten. Hauptsächlich spricht er in der heutigen Zeit, so sagt es der Hebräerbrief, durch Jesus, durch sein Wort natürlich. Ja, spricht auch durch andere Menschen, er spricht durch Umstände, er spricht manchmal durch Eindrücke. Er lenkt uns mit seinem Heiligen Geist, und dann gibt er uns Frieden, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Gott spricht mit uns, und wenn er uns anspricht, dann wird's gut. Dann wird's gut in dem Sinne, auch wenn er mal was aufdeckt und sagt, hör mal, so geht's auch nicht. Ich hatte gedacht, naja, wenn man älter wird und dann im Glauben lebt, dann wird man immer besser. Im Sinne, dann geht's immer besser. Dann lernt man immer mehr. Dann also beim Sündigen ist man vorsichtiger. Irgendwie, man nimmt's genauer. Und man wird einfach vollendeter, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich immer wieder entdeckt, plötzlich, wie Gott durch seinen Heiligen Geist auch zu mir spricht und sagt, du, das war aber ganz schön hochmütig, wie du dich jetzt benommen hast oder wie du gedacht hast über den anderen. Ja, es sind manchmal auch Dinge, die Gott dann uns sagt, die zunächst mal etwas wehtun. Aber wenn wir es zulassen, dann spüren wir das. Ja, er bringt seinen Frieden in unser Herz. Und wenn er sagt, fürchte dich nicht, mit diesem Wort, das ist nicht nur so ein Ratschlag, wie uns einer sagt, Kopf hoch. Ja, es wird schon wieder, sagt der Doktor, Kopf hoch. Also ganz einfach ist es nicht, das muss alles durchlebt werden. Aber wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, dann bricht Jesus die Macht der Furcht. Dann darf uns die Furcht nicht mehr beherrschen, weil wir uns dann ganz bewusst Jesus unterstellen. Also, er steigt dann ins Boot und dann wird es ruhig. Gehen wir nochmal die Worte einfach so aneinander. Er sieht uns. Und dann kommt er zu uns, er lässt uns nicht alleine. Und auch wenn er nicht erkannt ist, wollen wir dranbleiben im Wissen, ja, er ist es, der das Gute für uns will. Weil er spricht zu uns und sagt, fürchte dich nicht. Und dann steigt er sogar noch in unser Boot und geht mit uns. Jetzt bete ich noch. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir sehen dürfen, wie du bist. In all dieser Spannung dieser Welt, in all dieser Spannung unseres persönlichen Lebens, da wollen wir dran festhalten, so wie wir es gelernt haben, so wie es dein Wort uns sagt. Du siehst uns, Herr, lässt uns nicht alleine und du kommst zu uns, redest uns an. Und wenn du mit uns sprichst, Herr, dann ist es gut. Dann kommst du in unser Lebensboot und wir kommen zur Ruhe in dir. Amen.